Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, heute Morgen bei Ihnen sein zu dürfen. Ich lese den Predigttext, der etwas länger ist als sonst, sodass ich um etwas Geduld und Aufmerksamkeit bitte. Einige wichtige Ausschnitte können Sie im Gesangbuch mitlesen, und zwar unter der Nummer 702. Es muss ja auch mal bei aller Technik eine Gelegenheit geben, das Gesangbuch mal wieder in die Hand zu nehmen. Da es sich um einen Text aus dem Tempelgottesdienst handelt, aus einer Liturgie, lese ich ihn gleichsam mit verschiedenen Rollen, mit verteilten Rollen. Die Rolle 1. Der Priester erklärt, unter welchen Bedingungen die Zusagen dieses Psalms möglich und nötig sind, gültig sind. Er sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und nun in einem zweiten Teil erklärt der Priester, worin die Zusagen Gottes im Einzelnen bestehen. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Nun kommt der dritte Teil. Der Priester verkündigt, warum Gott seine Zusagen macht und lässt Gott so sprechen. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Soweit der Psalm. Liebe Schwestern und Brüder, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Heute, es wurde ja schon gesagt, feiern wir den ersten Sonntag nach Aschermittwoch. Es ist der erste Sonntag der Passionszeit, die mit dem Osterfest endet. Traditionell wird diese Zeit auch als Fastenzeit bezeichnet, weil in der katholischen Kirche Fleisch und Eier in den 40 Tagen vor Ostern nicht gegessen werden. Nicht wahr? Wir kennen das als evangelische und evangelisch-methodistische Kirche unter dem Zeichen 7 Wochen ohne alles Mögliche. Ich sage immer 7 Wochen ohne Vorsätze. 7 Tage ohne Vorsätze. Dieses Verbot, Fleisch und Eier zu sich zu nehmen, ist übrigens der Ursprung der Ostereier. Denn die Hühner hören ja nicht auf, Eier zu legen, nur weil die Kirche eine Fastenzeit ausruft. Wohin also mit den anfallenden Eiern? Man hat sie gekocht, um sie haltbar zu machen. Damit man die gekochten von den rohen unterscheiden konnte, wurden die gekochten gefärbt. Zu Ostern wurden dann endlich die gefärbten Eier in rauen Mengen verteilt und aufgegessen. Eben Ostereier. Warum es der Osterhase ist, der sie bringt, ist ebenso einfach wie einleuchtend zu erklären. Zu Ostern wurde der Pachtzins für die Erlaubnis fällig, in einem bestimmten Gebiet die Jagd auszuführen. Und zwar in der Form, Sie dürfen dreimal raten, eines erlegten Hasen. Der Hase kam also mit den Eiern und den Kindern wurde deshalb weisgemacht, der Hase hätte die Eier gebracht. Ich kenne übrigens Leute, die bis weit über das Alter von 8 Jahren hinaus an den Osterhasen glaubten. Der Grund dafür war, dass zufällig am Ostermorgen ein Hase über das Grundstück hoppelte. Damit war es ja bewiesen, dass der Osterhase wirklich die im Grün versteckten Eier gebracht hatte. Nach diesem Ausflug in die Osterzeit wenden wir uns wieder dem ersten Sonntag der Passionszeit zu. Der Name dieses Gottesdienstes, dieses Sonntags, lautet Invocavit. Das ist so ähnlich wie die gebräuchlichere Benennung eines späteren Gottesdienstes mit dem Namen Kantate, nicht? Am Sonntag Kantate müssen wir immer alle viel singen oder dürfen viel singen, je nach Gusto. Oder mit dem Sonntag Jubilate, wo wir alle jubilieren sollen oder dürfen oder können. Und dieser Gottesdienst zu Beginn der Passionszeit heißt eben Invocavit. Und das ist das erste Wort einer Psalmstelle, die an diesem Sonntag den Gottesdienst früher mal eröffnete. Es ist aus dem vorhin gehörten Psalm 91 entnommen. Und zwar ist es der Vers 15. Invocavit me et ergo ex audiam eum. So lautet dieser Vers auf Latein. Ich muss ja auch mal ein bisschen damit angeben, dass ich mal Latein gelernt habe. Zu Deutsch heißt das, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass es Gott selbst ist, der durch den Mund des Psalmdichters diese Zusage gibt. Der ganze Psalm ist ein einziger jubelnder Dank hin zu Gott. Gottes helfende Hand wird gepriesen. Damit ist uns dieser Psalm viel näher als so manche andere. Das bringt aber auch eine Gefahr mit sich. Der Psalm ist nämlich ursprünglich eine jüdische Tempelliturgie und muss im jüdischen Zusammenhang gelesen werden. Andererseits lesen wir ihn als Christen. Dürfen wir das eigentlich? Die Juden beklagen sich bis zum heutigen Tag darüber, dass das Christentum ihnen ihre Texte gestohlen habe. Ein Vorwurf, der durchaus nicht unberechtigt ist. Wie also können wir den Psalm als Christen lesen, ohne dem Judentum Gewalt anzutun? Es gibt eine Möglichkeit, die sowohl dem Judentum gerecht wird, als auch dem christlichen Verstehen dieses Psalms. Diese Möglichkeit lautet so: Wir bemühen uns, den Psalm mit den Augen des Juden Jesus zu lesen. Und das deshalb, weil dieser Jesus unser Erlöser ist. So bin ich immer bemüht, die Texte des Alten Testamentes zu lesen, eben mit den Augen Jesu. Was aber bedeutet das für diesen Psalm? Er zeigt das unbedingte Vertrauen auf Gott. Auch in gefährlichen Situationen wird dieses Vertrauen nicht gestört. Es werden viele Gefährdungen benannt. Der Strick des Jägers, der das Wild fängt. Die Pest, die ganze Dörfer entvölkert hat. Vom Grauen der Nacht ist die Rede. Was das bedeutet, mag der erfassen, der wie ich manchmal an Schlaflosigkeit leidet. Ach ja, das Wort manchmal stimmt nicht. Ich leide eigentlich ständig an Schlaflosigkeit. Vom Pfeil des Tages wird gesprochen. Und welcher Tag enthielte keine Pfeile, kleine oder größere, die uns die Laune vergällen und uns das Leben schwer machen? Schließlich wird noch auf die Mittagsseuche verwiesen, also Krankheiten, und auf die Gefahren durch einen Krieg, wenn auch Tausende zu deiner Rechten fallen und Zehntausende zu deiner Linken, so soll es doch dich nicht treffen. Ja, alles Übel dieser Welt, alle Plagen werden ferngehalten. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Stein, du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wer aber darf so zuversichtlich leben? Wer darf die Zusage der unbedingten Treue Gottes hören? Das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Es ist ein heute sehr begrenzter Teil der Menschenwelt, der davon angesprochen ist, nämlich das jüdische Volk und die Christen, die es ernst meinen mit ihrem Glauben, die also bewusst unter dem Schirm Gottes sitzen und unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben. Bewusst sprechen: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Was mit den anderen ist, sagt dieser Psalm auch. Du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie es den Frevlern vergolten wird. Frevler, das sind in diesem Psalm wie auch im ganzen Alten Testament Menschen, die sich an göttlichen Geboten vergreifen. Es sind Menschen, die andere Menschen unterdrücken, ihnen ihre Lebensgrundlage entziehen, sie ausbeuten. Sogar wer seinen gebrechlichen Eltern, wer Witwen und Waisen die Hilfe verweigert, gehört zu den Frevlern. Und wer Ausflüchte macht, wer die karitativen Institutionen wie etwa Brot für die Welt um Spenden bitten, gehört ebenso dazu, nicht wahr? Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem älteren Herrn, ja, mittlerweile bin ich ja selbst ein älterer Herr, dem hatte ich auch vorgeschlagen, doch für Brot für die Welt eine Spende zu machen. Der hat gesagt, ich kann doch nicht das Leid der ganzen Welt auf mich nehmen. Und wer weiß, wenn ich was spende, wo das ankommt und eine Ausflucht nach der anderen. Wer solche Ausflüchte gebraucht, gehört in Gottes Augen zu den Frevlern. Es geht nicht allein um das, was wir tun, sondern ebenso um das, was wir lassen. Das bedeutet, der Psalm spricht von Vergeltung. Das heißt, so wie wir mit den Menschen umgegangen sind, geht Gott mit uns um. Ich erinnere nur an das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Wenn nun jemand aus dem jüdischen Volk diesen Psalm las oder betete, dann auf dem Hintergrund der Erwählung Israels zum Volk Gottes, das der ganzen Welt Gott bringen soll. In diesem Psalm werden die Erfahrungen vom Segen Gottes, von der Durchhilfe Gottes, von der Zuwendung Gottes zu seinem Volk hymnisch gefeiert. Und das alles zum Trotz. Zum Trotz der Unterdrückung durch die Ägypter. Trotz der 40-jährigen Wüstenwanderung, trotz der verlorenen Kriege und Scharmützel, trotz auch des Exils von Babylon. Der Psalm wurde wahrscheinlich weit vorher geschrieben, aber im Gedächtnis des Volkes Gottes war diese Schmach so eingebrannt, dass man diesen Psalm ohne die Erinnerung daran nicht sprechen konnte. Es ist ein Trotzpsalm. Es mag uns viel Bitteres geschehen, aber wir halten daran fest. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Dass Jesus diesen Psalm kannte, geht schon aus der Versuchungsgeschichte hervor. Und der Teufel führte Jesus nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln über dir, dass sie dich behüten, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ein schönes biblisches Wort, das wir alle heute Morgen mit großer Freude gehört haben. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es ist keine menschliche Möglichkeit, sich mit Gottes Wort im Ohr in höchste Gefahr zu begeben. So ist dieser Psalm nicht gemeint. Die Zusage Gottes ist stets ein Akt der Gnade, überraschend wie ein Aufblitzen der Sonne an einem Regentag. Darauf warte ich, seit ich aufgestanden bin heute Morgen. Wer diesen Akt herausfordert, wird dabei scheitern, manchmal auch tödlich. Das weiß Jesus. Sein Wirken ist abhängig von der Gnade Gottes und nicht von großspurigen, selbstgefälligen Versuchen. Wenn Jesus diesen Psalm liest, verstärkt sich noch der Eindruck, dass dieser Psalm ein Trotzdem ist. Wie wir in der Bibellesung gehört haben, weiß Jesus, wie es ihm geschehen wird. Er weiß, dass man Jagd auf ihn machen wird. Er weiß, dass man ihm aus seinen Worten und Taten einen Strick drehen wird. Er weiß, dass Pfeile auf ihn abgeschossen werden, die ihn tödlich treffen sollen. Er weiß, dass alles Leid, das in diesem Psalm abgewiesen wird, auf ihm lasten wird und seinen Tod am Kreuz so bitter werden lässt. Und er geht nicht leichtfertig damit um, so in dem Sinn, es wird schon wieder, sagen wir leicht mal, nicht, wenn jemand krank ist, auch es wird schon wieder. Jesus bittet in höchster Not seinen Vater, Gott, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Und am Kreuz, als alle menschlichen Hoffnungen zerstoben waren und die Feinde Jesu scheinbar gewonnen hatten, rief Jesus voller Enttäuschung aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das stammt aus dem Psalm 22. Aber auch mit dem Psalm 91 im Herzen und im Gedächtnis wurde er ans Kreuz geschlagen. Mit diesem Psalm im Herzen und im Gedächtnis fiel er ins scheinbar Bodenlose. Was konnte dieser Psalm angesichts eines solchen Endes, eines solchen Elends noch bedeuten? So empfinden es viele Menschen, wenn sie in Not geraten. Zu den peinigenden Verhältnissen kommt die noch peinigerende Frage: Wo ist denn nun der Gott, der diese herrlichen Zusagen macht? Wo ich doch unter dem Schirm des Höchsten und unter dem Schatten des Allmächtigen stehe. Wenn mich die Pfeile trotzdem treffen, die auf mich abgeschossen werden, sei es auf der Arbeit, sei es in der Familie, sei es Mobbing, Überforderung oder Unterforderung, wo ist denn Gott, wenn Pest und Seuche Verderben bringen, also Krebs, Herzinfarkt und was es sonst an schlimmen Krankheiten gibt? Die Frage verschärft sich noch, wenn ein Kind leidet oder stirbt. Dann trifft uns das Elend. Und wir fragen mit Jesus, warum hat mich Gott offensichtlich verlassen? Besonders peinigend ist es, wenn der ungläubige Nachbar so fragt: Wo ist denn nun dein Gott? Was soll man ihm antworten, wo man doch selbst keine Antwort hat? Die Antwort ist Jesus selbst. Ja, es ist unser Leiden, das ihn am Kreuz trifft. Ja, es ist unsere Verzweiflung, die er trägt. Es ist unser Kleinglaube, den er erleidet. Es ist unsere Sünde, unsere Schuld. Doch in dieser schwärzesten Nacht seines Lebens erfährt Jesus, was es heißt, dass Gott verspricht, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Das liest sich, als ob diese Verse direkt zu Jesus gesprochen wurden und damit auch zu uns, die wir in seinem Namen versammelt sind. Jesus liebt seinen Vater mehr als alles andere. Er ruft ihn an in seiner Not. Es ist nun kein langes Leben, das Gott schenken will. Es ist das ewige Leben, jenseits von Zeit und Raum, in dem Jesus aufgenommen wird und mit ihm auch wir. Denn Gott hat auch und gerade in der Jesusgeschichte das letzte Wort. Dieses letzte Wort heißt, du sollst leben. So ruft Gott Jesus aus dem Grab und er aufersteht in ungeahntem Glanz, in unvorstellbarer Herrlichkeit. Die Zusagen Gottes erfüllen sich in einem Ausmaß, das wir nicht erkennen und nicht verstehen können. Ja, Gott hat Jesus zu Ehren gebracht, in dem Sinne, wie es der Philipperbrief des Paulus bezeugt. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Höher hinauf geht es nun wirklich nicht mehr. Es ist die Folge von Jesu Vertrauen zu Gott. Nun kann er den Psalm 91 als Jubellied vor Gottes Thron singen. Und so, meine lieben Schwestern und Brüder, wird es auch uns gehen, wenn wir in, mit und durch Jesus Christus auf Gottes Zusage vertrauen. Er liebt mich. Man könnte natürlich auch sagen, sie liebt mich. Das ist genau dasselbe. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Nun sind wir unversehens wieder bei Ostern angelangt und das ist auch gut so. Unser Psalm enthält das Leiden der Menschen und mehr noch die Überwindung des Leidens durch Gott. Das alles würde uns fehlen. Und wie es uns fehlen würde, wäre der leidende und gekreuzigte Jesus Christus nicht auferstanden zu seiner ewigen Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit wird auch die unsere sein. Amen. Wir wollen nun miteinander beten. Herr, wir danken dir für diesen Psalm, für dieses Jubellied zu deiner Ehre, zur Durchhilfe und zum Bei-uns-Sein. Wir können manchmal diesen Psalm nicht mehr beten, weil er uns so fremd geworden ist, weil wir so sehr gelitten haben, weil wir so sehr leiden. Wir wollen dann auf Jesus schauen, der dieses Leiden, diese Verbitterung und diese Verzweiflung auf sich genommen hat, um dann in so großer Herrlichkeit aufzuerstehen und bei dir zu sein. So lenke du auch unsere Hoffnung darauf, dass das, was du verheißen hast in diesem Psalm, einmal in unserem Leben, in unserem Dasein Wirklichkeit wird. Ja, wir vertrauen darauf, denn du bist uns begegnet in deinem Wort. Und darüber freuen wir uns. Habt du Dank dafür. Amen.